ARD.
SWR Kultur. Forum.
Vertrauensfrage nach Ampel aus, wohin steuert Deutschland? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Das Parlament hatte es in der Hand. Von den anwesenden Abgeordneten sprachen 207 Olaf Scholz das Vertrauen aus und 510 stimmten nicht für ihn. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas verkündete vor einer halben Stunde das Aus der Sitzung und das Aus der Ampel und Scholz schmunzelte sogar ein wenig, ob des unfreiwilligen Wortwitzes. Ob nun die Wende zum Besseren gelingt, ob eine neue Regierung dann gestaltet oder verwaltet und ob die radikalen Parteien mehr oder weniger Macht haben, das ist zur Stunde alles unklar. Es diskutieren hier im Forum von SWR Kultur Antje Hamenau. Sie ist Politikberaterin, ehemalige Spitzenpolitikerin der Grünen. Sie ist in Dresden. Professor Michael Koos, Politikwissenschaftler von der Universität Lüneburg. Und Ferdinand Knaus, er ist Redakteur beim Cicero. Ein emotionales Wort zur Vertrauensfrage stammt vom SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, der sprach einmal vom Tag der Erleichterung. Und Merz und Habeck, die Redner, griffen das dann auch noch auf. Wie erleichtert darf man denn heute sein als Wähler, Bürger, Steuerzahler oder meinetwegen als politischer Redakteur, Herr Knaus?
Ach, erleichtert bin ich jetzt irgendwie nicht. Ist das Ganze, der Ausgang war ja zu erwarten. Also diese ganze Vertrauensfrage ist ja eigentlich ein seltsames Instrument. Ursprünglich war das ja ganz anders gedacht, denke ich, von den Verfassungsvätern. Ich finde, das ist so eine Schwachstelle unserer Verfassung, weil sie sich so leicht missbrauchen lässt. Eigentlich klassischerweise ist die Vertrauensfrage für Regierungschefs dazu da, in parlamentarischen Systemen,
für Ordnung zu sorgen.
Ihre Mehrheitsfraktionen im Parlament zu disziplinieren, ja, und sozusagen eine ultimative Rücktrittsdrohung gegenüber den eigenen Kritikern und so anzubringen.
Und dann auch so, meistens verbunden mit einer Sachfrage.
Also genau,
stimmt ja, für dies oder das und dann auch noch für mich.
Ja, und in dem Fall ist es ja ganz anders. Also schon vor 6 Wochen hat er das ja angekündigt. Ist ja auch schon eigentlich absurd, dass er so lange wartet. Vorher wurde schon mit den Fraktionschefs beim Bundespräsidenten alles ausbaldowert, wann die Wahlen stattfinden werden. So, und jetzt stellt er formal die Vertrauensfrage und er steigt gleich in seiner Rede damit ein, dass er sich wünscht, dass er die verliert. Das hat er explizit so gesagt. Er wünscht sich Neuwahlen. Also im Grunde wollte er gar kein Vertrauen, aber die SPD-Leute sprechen ihm trotzdem ihr Vertrauen aus und die Grünen enthalten sich und die anderen sprechen natürlich ihm das Misstrauen aus. Also ich finde, das ist irgendwie die ganze Prozedur ist eigentlich, stärkt nicht gerade die Vertrauenswürdigkeit unseres Politikbetriebs, sagen wir mal so.
Also nicht nur Scholz, sondern auch ein bisschen unsere Verfassung verliert das Vertrauen, Herr Koss?
Ich weiß nicht, ich sehe den Punkt, den Herr Knaus macht, schon auch. Und das ist jetzt eine sogenannte unechte Vertrauensfrage, heißt das dann gerne. Gleichzeitig, wenn man jetzt die Alternativen durchgeht, fällt mir jetzt auch nicht so viel Besseres ein. Ne? Das Weiter der Koalition hat sich im Endeffekt seit Anfang Dezember schon erledigt. Oder im November war es noch, gell? Jedenfalls, und eine große Koalition, eine sogenannte große Koalition aus SPD und CDU, ganz ehrlich, also möchte ich mir jetzt gar nicht ausmalen, da würde ich sagen, sind Neuwahlen zumindest das unter den gegebenen Bedingungen geringste Übel und am Ende, ich sehe es mehr als Politik an. Und eine Vertrauensfrage, dadurch, dass man die ja nie nicht verlieren kann, gibt es diese Möglichkeit, sie etwas, sagen wir mal, erweitert zu gebrauchen, immer, kann ich jetzt erstmal mitleben.
Frau Hamenau, Sie sind ja einen ungewöhnlichen Weg gegangen zur Spitzenpolitikerin der Grünen, dann raus aus der Politik und wieder rein als Beraterin. Mehrfach wurden heute Nachmittag im Deutschen Bundestag die Worte Respekt und Demut genannt. Erklären Sie doch mal, was diese Worte im Wahlkampf bedeuten.
Nichts.
Nichts.
Sie bedeuten nichts.
Sie bedeuten gar nichts.
Nein. Sondern es ist der Versuch, sich eine andere Anmutung zu geben. Aber es sind immer dieselben Leute, die kontinuierlich weitermachen. Es ändert sich gar nichts.
Also man selber bescheinigt sich dann wahrscheinlich Respekt und Demut und wirft dem politischen Gegner vor, es gerade nicht zu haben.
Es gibt doch keinen politischen Gegner mehr. Wer ist denn der politische Gegner? Der Herr Merz? Doch wohl nicht. Also als die drei Herren da irgendwie in dieser Sendung im Privatfernsehen saßen, auf ihrem Stühlchen im Dunkeln, es war so richtig geheimnisvoll und umwittert, und alle deutlich machten, dass sie ja irgendwie alle das Gleiche machen und sagen, da ist dem einfachen Bürger, der ein bisschen mitdenkt, ja irgendwie das Grinsen aus dem Gesicht gefallen, weil klar war, er kriegt dasselbe, egal wen er wählt.
Also was der Herr Scholz von Respekt hält, das war mir auch klar, als er gesagt hat am Ende, und alle verdienen Respekt heute in seiner Rede. Ja, also etwas, was alle verdienen, was alle bekommen, wissen wir doch alle, hat keinen Wert. Also der, dieser Respekt von dem, er hat, ja, das, genau,
er hat so keinen. Sehe ich das auch. Ja. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich habe ihn öfter erlebt in solchen Bürgerforen, wenn dann ein Bäcker oder ein Mittelständler sein Leid klagt und er sich das schlumpfige Grinsen kaum verkneifen kann, während der andere darüber nachdenkt, dass seine Existenz zu Ende geht, seine wirtschaftliche. Da ist kein Respekt.
Heute ist ja ein historischer Tag. Also das versteht sich von selbst. Die Vertrauensfrage, die Abstimmung, Neuwahl. Ein historisches Detail fällt mir besonders auf. Zum ersten Mal traten 4 Kanzlerkandidaten ans Rednerpult, um sich selbst zu empfehlen, und ihre Konkurrenten eher nicht. Wer die Wahl hat, hat die Qual, sagt das Sprichwort. Was halten denn Sie von der Inflation der Kanzlerkandidaten?
Also die Institution des Kanzlerkandidaten gibt es ja eigentlich gar nicht. In der Verfassung steht nicht, in unserem Grundgesetz steht nichts davon. Das haben sich, eigentlich haben sich das die Parteien, und ich glaube auch bei den ersten Bundestagswahlen in den 50er, 60er Jahren gab es das, glaube ich, auch noch nicht. Aber das haben sich die Parteien halt irgendwann ausgedacht, um irgendwie eine Person, meistens ihren Vorsitzenden, besonders ins Rampenlicht im Wahlkampf zu stellen. Ja. Also ich finde das auch seltsam. Ich meine, die Weidel weiß auch, dass sie niemals Kanzlerin wird. Das ist ein Wahlkampf-Gag, eine PR-Nummer. Ja.
Aber die Aussage ist doch wohl, diese 4 behaupten von sich, Habeck, Weidel, Merz und auch Scholz, ich kann dieses Land führen, die 4. Volkswirtschaft der Welt, ich habe das im Griff. Ist doch eigentlich erstaunlich.
Ja, außer bei Merz und bei Weidel wissen wir es ja noch nicht. Ne? Also die anderen beiden haben ja gezeigt, dass sie es nicht so hinkriegen. Aus meiner Sicht ist das geklärt.
Und natürlich muss ja jeder Spitzenpolitiker, also wer eine Partei anführt, die im Bundestag sitzt, der muss natürlich eigentlich sowieso den Anspruch haben, dass er regieren kann. Zumindest in einem Ministeramt, aber eigentlich auch, wenn er eine große Partei anführt, muss er natürlich auch sich zutrauen, Kanzler zu sein. Ist ja klar.
Herr Kuss, ich frage Sie nochmal als Politikwissenschaftler. Ja. Man hätte die Vertrauensfrage ja mit einer inhaltlichen Frage verbinden können. Das hatten wir gleich am Anfang gehabt. Man hätte sie direkt nach dem Ampelaus auch stellen können. Das haben heute einige Redner von der Opposition gefordert. Man hätte sie, wie Kanzler Schröder dies wollte, erst im nächsten Jahr stellen können. Ist der Ablauf, wie wir ihn jetzt erleben, so wie er sein sollte? Ist er eher suboptimal oder schon ganz optimal? Wie schätzen Sie das ein?
Also wie gesagt, gegen die Vertrauensfrage an sich habe ich jetzt erstmal gar nicht viel einzuwenden. Das Prozedere so, da würde ich auch ein bisschen kritischer drauf blicken. Ne? Ich kann mir durchaus oder hätte mir durchaus vorstellen können, dass man sich ein bisschen mehr Zeit lässt. Aber dann hätte ich natürlich insbesondere an Olaf Scholzens Stelle vorher auch mit dem Oppositionsführer gesprochen, ne? Um einfach zu sagen, ist da jetzt Möglichkeit, dass wir dieses oder jenes Gesetz noch verabschieden? Wie seht ihr das? Können wir was tun für euch? Irgendwie so, ne? Dass man sozusagen über diese Zeit kommt. Dass man aber einfach sagt, ursprünglich war es ja so, wir wollen im Januar die Vertrauensfrage stellen und bis dahin, ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Da bin ich durchaus auch kritisch. Das war angesichts der Tatsache, dass ja eben die Rede ansonsten sehr ausgearbeitet war, war da offensichtlich der Ablauf nicht ganz so durchdacht, sage ich mal freundlich.
Aber die Fraktionschefs, da gehört ja auch Merz dazu, die haben ja auch vorher miteinander gesprochen, schon vor 3 oder 4 Wochen saßen die ja zusammen vor den Fernsehkameras. Sitzen,
immer zusammen,
im Schloss,
ja? Also regelmäßig.
Ja, das sowieso, aber sie saßen im Schloss Bellevue und haben ja mit dem Bundespräsidenten das Prozedere und vor allem den Wahltermin abgemacht. Ja. Also da gab es ja schon eine Absprache, und im Grunde gibt es ja auch die Absprache mit der CDU, mit Merz, dass Merz und die Union eben keine eigenen Projekte, jetzt Gesetzesvorhaben einbringen in dieser Interregnumszeit, damit eben die AfD nicht zustimmt. Ja. Das sind ja letztlich Absprachen. Ne? Also die Weidel hat ihm ja auch immer vorgeworfen, er könnte ja, die CDU könnte ja jetzt viele von ihren Forderungen einbringen und durchbringen, wenn die AfD zustimmt. Aber das.
Naja, also ich muss mal sagen, was ist denn das für ein Prozedere? Wenn es eine Unzufriedenheit im Lande gibt, und die ist ja nun mit Händen zu greifen, dann ist es doch das Selbstverständlichste von der Welt, dass die Opposition natürlich dann alles versucht, um das zu ändern. Und das heißt als erstes, der Herr Merz hätte mit dem konstruktiven Misstrauensvotum reingehen müssen. Und dann hätte aber die Brandmauer verhindert, dass er gewählt wird. Jedenfalls hätte er das dann nicht annehmen dürfen, diese Wahl nach seinem eigenen Selbstverständnis, was ich alles ein bisschen albern finde, ehrlich gesagt. Wenn eine Regierung wie die amtierende wirtschaftlich derartigen Flurschaden hinterlässt, wie sie es tut, dann muss das dringend und schnellstens gestoppt werden. Die Mittelständler, die stehen wirklich mit dem Wasser an der Oberlippe. Und dann hätte das konstruktive Misstrauensvotum von einem wirklich starken Oppositionsführer kommen müssen und sagen, tut mir leid, du kannst das nicht, ich muss das jetzt machen. Das ist wie früher auf dem Schulhof. Und das ganze Getue jetzt drumherum wirkt außerordentlich kraftlos und nicht überzeugend.
Aber Frau Hammenau, wir haben doch keinen starken Oppositionsführer.
Das ist das Problem.
Was Sie jetzt andeuten. Nein, ich meine einfach numerisch nach dem Wahlergebnis, das hat sich weder Friedrich Merz noch Olaf Scholz so ausgedacht, sondern selbst wenn, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sich Friedrich Merz hätte mit den Stimmen der AfD zum Bundeskanzler wählen lassen, dann hätte er im nächsten Moment mit allen wichtigen finanzwirksamen Gesetzen zum Bundesrat gehen müssen und da überhaupt keine Mehrheit gehabt. Ne? Also es wäre alles von vorne losgegangen. Deswegen muss man, glaube ich, jetzt hier einsetzen und dann gerne weiter, muss man hier auch sehen, dass das die Verfassung eben sehr, sehr viele verschiedene Vetospieler, nennt man das dann sozialwissenschaftliche Akteure, die Nein sagen können, vorsieht. Und dass in dieser Situation deshalb eben dieser, ich stimme Ihnen beiden ja zu, dieser etwas kontraintuitive Weg der Vertrauensfrage dann doch gar nicht so verkehrt ist.
Es hätte ja auch gar nicht drum gehen müssen, ihn zum Bundeskanzler zu wählen, sondern er hätte einfach Gesetzesvorhaben, ganz bestimmte Gesetzesvorhaben einbringen können und hätte sagen können, die sind so wichtig für das Land, da ist es jetzt mal egal, wer da zustimmt. Auch wenn die AfD zustimmt, Hauptsache es gibt dieses Gesetz. Ein Gesetz, ein vernünftiges Gesetz wird ja nicht dadurch irgendwie schmutzig oder schlecht, dass halt irgendwie eine vertrauensunwürdige Leute zustimmen. Ja? Also ich halte dieses diese Art der Brandmauer für schädlich für das Vertrauen vieler Menschen in das parlamentarische System, nicht in die Demokratie, in diese Praxis.
Ja. Bitte, Frau Hammenau.
Aber das macht eben dann, finde ich, die Vertrauensfrage zu einer Frage des Vertrauens zwischen zwei oder drei Parteichefs oder ob Fraktionschefs, aber es löst eben nicht das Vertrauensproblem der Bevölkerung in die Regierung.
Interessanterweise haben die Grünen sich ja heute enthalten, vielleicht, weil es rein rechnerisch war, so eine Spekulation, ja, eine Mehrheit gegeben hätte zwischen von Rot, Grün und AfD. Die AfD hätte sagen können, zum Teile der AfD hätten sagen können, dann wählen wir doch lieber den Friedenskanzler Scholz als den Kriegskanzler Merz. Ja, und dann hätten wir den Salat gehabt.
Also der Habeck ist ja darauf eingegangen und das fand ich wirklich, das war nicht eine der verlogensten Episoden in dieser heutigen Debatte. Wie er erklärte, also die Enthaltung der Grünen in der Abstimmung erklärte damit, es gäbe keine Garantie, hat er, glaube ich, gesagt, dass nach der Neuwahl schnell eine neue Regierung gebildet werden kann. Also irgendwie so pseudo-inhaltlich. In Wirklichkeit ging es ihm natürlich dran, dass er nicht mit der AfD zusammen, dass also dieses kleine Restrisiko da auszuschalten, dass die AfD da so eine komische Aktion bringt. Ja.
Es gibt noch einen zweiten Grund, glaube ich, wenn ich das sagen darf.
Dazu.
Also der zweite Grund ist in meinen Augen, dass die Grünen bereits seit Wochen und Monaten versuchen, sich von der erfolglosen Koalition abzusetzen. Das haben sie erst einmal mit einem radikalen Rauswurf ihrer beiden Bundessprecher gemacht und danach sozusagen versucht, über Habeck nach vorne und Baerbock nach hinten erstmal wieder größere Problemfälle aus dem Sichtfeld zu räumen. Die versuchen gerade eine Neuaufstellung und wollen so tun, als wenn dann sozusagen der ganze Kladderadatsch, den auch der Habeck selber in der Wirtschaftspolitik verursacht hat, am Scholz hängen bleibt. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen, Schraps hat den Hut verloren.
Aber dafür war doch relativ viel Einvernehmen, gerade zwischen SPD und Grünen, die eigentlich die ganze Zeit füreinander geklatscht haben und sich immer noch ja wie eine Minderheitsregierung im Parlament gegeben haben, vorhanden. Und eigentlich auch inhaltlich ja eben so ein recht nah, mag man bewerten, wie man will, darauf möchte ich gar nicht abzielen, ne? Aber relativ nah beieinander waren in dem, was sie betont haben.
Schauen wir uns doch mal die Rede von Herrn Scholz an. Was hat er denn gesagt? Ich meine, er hat vieles gesagt. Jeder Redner hat viel gesagt. Aber gab es so etwas wie einen roten Faden, eine rote Linie?
Ja. Sehe ich schon. Also er ist ja gleich mit einer Wahlkampfbotschaft reingegangen. Er hat sich eigentlich gar nicht lang mit der Vergangenheit so aufgehalten, sondern hat ist mit der Wahlkampfbotschaft reingegangen, die man auch schon in seinem in Interviews mit ihm gehört hat, nämlich man dürfe verschiedene Ziele wie die Ukraine-Unterstützung oder Soziales nicht gegeneinander aufrechnen. Das ist jetzt seine Wahlkampfbotschaft. Das hat er, glaube ich, gleich im zweiten oder dritten Satz gesagt. Ja. Und bevor er dann noch ordentlich über die FDP abgeledert hat.
Hatte er ja sogar schon bei der Aufkündigung der Regierungskoalition gesagt.
Richtig, ja. Aber ein Wort, das er nicht genannt hat, ist Schulden. Ja, das kam nicht drin vor. Er hat immer nur so von finanziellem Spielraum und so gesprochen. Er versucht uns jetzt den Wählern zu sagen, ihr könnt alles haben. Also wir können die Ukraine unterstützen, wir können weiter das Sozialsystem so absurd hoch weiterfahren, wenn wir nur die Schuldenbremse reformieren. Das heißt nichts anderes und dann Schuldenbremse reformieren oder finanzieller Spielraum. Und wenn es ein Land gibt, habe ich mir aufgenommen, dass es sich leisten kann, dann sind wir das. Also mit solchen Floskeln versucht er dann den Leuten einzureden, dass da noch ganz viel Geld ist und wir haben es ja und damit können wir alles bezahlen und die armen Rentner und was weiß ich und die Asylbewerber, keiner muss dafür leiden, wenn wir die Ukraine bezahlen. Also im Grunde ist das eine größenwahnsinnige, eine hybride Botschaft, die den Leuten versucht zu erzählen, dass niemand dafür leiden muss oder niemand dafür bezahlen muss, für das, was er oder seine Regierung ausgeben will. Aber natürlich sind Schulden sind auch Kosten. Das sind sogar ganz schlimme Kosten, nämlich das sind Kosten für unsere Enkel.
Ja, aber kaputte Brücken, sagt die SPD, sind natürlich auch Kosten, die wir unseren Enkeln hinterlassen. Dann müssen die reparieren. Also im Grunde ist eine sanierungsbedürftige Infrastruktur genauso schlimm wie ein etwas größeres Staatsdefizit.
Dann muss man den Leuten aber auch klar machen, wenn ihr die Brücken repariert haben wollt, das ist ja auch, ich finde das auch richtig, dann muss aber woanders der Staat einsparen. Dann hätte er zum Beispiel nicht seine 10.000 neuen Beamten einstellen dürfen in den letzten 3 Jahren. Und er hätte das Bürgergeld nicht so erhöhen dürfen.
Also ich kann mir mal Kraft meiner Wassersuppe, weil ich früher auch den Bundeshaushalt betreut habe, in meiner Zeit im Parlament, erlauben, dass ich denke, dass man ca. 15-20% der Ausgaben reduzieren kann, wenn man drastisch Gesetze ändert. Das ist natürlich nicht umsonst zu haben, das ist klar, aber es ist möglich und da sind wir bei den Themen, die schon aufgerufen worden sind. Das geht beim Personalbestand los. Die Unternehmen müssen alle digitalisieren, das machen sie, dann hast du natürlich weniger Personalaufwand. Die Verwaltung muss auch dringend digitalisiert werden, vor allen Dingen drastisch reduziert werden. Die vermehren sich ja immer selber wie die Polypen. Dann knospt wieder einer raus und fällt runter und hat eine eigene Wurzel, weil sie eben sich immer neue Aufgaben erfinden. Und die anderen ersticken in der Bürokratie. Also drastischer Personalabbau in der Verwaltung, das gilt für ganz Deutschland. Digitalisierung der Verwaltung, das gilt auch, um die Beschleunigung der Prozesse zu erreichen. Und natürlich hat man da noch andere Punkte. Ich denke da an das Thema Bürgergeld. Ich denke da an das Thema Entwicklungszusammenarbeit. Da gibt es verschiedene Themen. Auch die Ukraine-Hilfe muss man sich überlegen. Das soll jetzt wieder so ein bisschen sein wie damals vor 35 Jahren. An der Aufbau Ost, da hat man auch eine Krise gehabt und da hat man gedacht, okay, jetzt produzieren wir alles für die Ossis und geben denen das Geld, damit die das bezahlen können und wir können das dann verkaufen und dann läuft der Laden wieder. Dann war das mit den Ossis durch, dann musste man das mit Griechenland, Italien und Spanien machen, da sitzen wir heute noch auf irgendwelchen Schulden drauf, weil sie es nicht alles bezahlen konnten. Also das ist immer so ein Aufschwung, den es eigentlich nicht wirklich gibt. Sie setzen einen Euro ins Karussell, drehen das Karussell ganz schnell und dann denkt man, in jedem Wägelchen säße ein Euro.
Ja, die wichtigste Aufgabe eines Regierungspolitikers ist in meinen Augen Prioritäten setzen. Also entscheiden, was ist wichtig, für was geben wir die sauer verdienten Steuermilliarden der Bürger aus und für was nicht. Und er tut eben so, als brauche er keine Prioritäten setzen, sondern er könne alles bieten. Ja? Und die Rentner müssen nicht drunter leiden und niemand muss drunter leiden. Er macht halt Schulden. Ja.
Aber Frau Hermannau, das scheint mir jetzt, das wundert mich ein bisschen, wenn Sie sagen, 10-15% könnte man aus dem Haushalt rausschneiden. Ich erinnere mich, dass ich mal einen Kollegen hatte, der saß als Beamter im Haushaltsausschuss, der sagte mir, irgendwie 90-95% sind sowieso vertraglich irgendwie gebunden und der Rest, das seien reine Wolkenschiebereien. Also es klang so, als ob man da gar nichts machen könne.
Ja, deswegen habe ich auch darauf abgehoben, dass man Gesetze ändern muss. Nach der jetzigen Rechtslage ist es ein so geringer Spielraum, von dem Sie sprechen, obwohl es Rekordsteuereinnahmen gibt, nicht zuletzt durch die Inflation. Sondern der Punkt ist, man muss wirklich Ausgabenstruktur verändern. Das bedeutet, Sie müssen Dinge streichen, die Sie in Zukunft einfach nicht mehr finanzieren. Punkt.
Richtig.
Friedrich Merz hat auf Scholz geantwortet und hat ihm vorgehalten, in den letzten 26 Jahren war die SPD 22 Jahre in der Regierung und Olaf Scholz auch in vielen verantwortlichen Positionen. Er sagt sinngemäß meine Worte, dass damit die Forderungen, die Scholz jetzt stellt, für die Rente, für die Investitionen, für die Energie und, nicht glaubwürdig seien. Hat er da einen Punkt? Herr Koss?
Ich überlege, ja, ich meine, wenn man mit einem Finger auf jemanden zeigt, wie war das, zeigen vier auf einen selbst.
So, ne? Ist es, da ist dann auch noch die Merkel.
Ja, das war jetzt, glaube ich, auch ein bisschen, wo sie mich hinführen wollten. Ja, es ist dann, glaube ich, schwierig. Und ich meine, die zur Gegenfinanzierung der CDU-Vorschläge hat sich ja auch in den letzten Tagen schon, zumindest sagen wir mal, haben sich auch ein kritisches Meinungsbild ergeben, ne? Da haben wir möglicherweise zweimal dasselbe Problem in Grün. Und ich glaube, wenn man, sofern es ein durchgerechnetes AfD-Wirtschaftsprogramm gibt, wird man da, glaube ich, auch ohne vertieftes VWL-Studium sofort ein paar Punkte finden, die, sagen wir mal, freundlich ambivalent sind. Ne? Also das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Ich glaube, das Problem, so wie es jetzt hier beschrieben worden ist von Frau Hemmener und Herrn Knaus, ist so ein bisschen eins, das sich wirklich aus meiner Sicht durch die Geschichte der Bundesrepublik tatsächlich durchzieht. Ne? Was machen die mit unserem Geld? Ist irgendwie schon so ein Dauerbrenner und ist es mir jetzt selbst auch ein bisschen zu einfach zu sagen, naja, es ist noch immer Jotejange, ja, ich komme nicht aus Köln. Ich glaube, darauf spielt Olaf Scholz an, den ich hier überhaupt nicht, weil ich inhaltlich da nicht festgelegt bin und das auch nicht meine Rolle hier ist, ne, verteidigen will. Aber ich glaube, der Punkt ist zu sagen, von den großen Industrienationen sind wir eine der am wenigsten Verschuldeten. Was bedeutet das? Möchte ich mich wirklich, wie gesagt, jetzt nicht drauf einlassen. Ich glaube, dass das möglicherweise alles gar nicht das Kernproblem ist, sondern das Kernproblem, Frau Hemmener, Sie hatten von Digitalisierung gesprochen. Ja. Jetzt sagen Sie mir mal Sie alle in der Runde, eine Partei, die sich nicht für Digitalisierung einsetzt, und sagen Sie mir eine, die Digitalisierung in Deutschland vorangebracht hat. Ich bin ganz Ohr, bin da ganz diskussionsbereit. Ich glaube, da kommt jetzt nicht viel. Und ich vermute, dass das eben nicht, und darauf zielt mir bislang die Sendung ein bisschen zu sehr ab, dass das die Inkompetenz der Personen ist und die Angebote und dass da irgendwer verraten wird oder so, weil dafür eignet sich ein Thema wie Digitalisierung doch gar nicht so gut, sondern dass das wirklich viel damit zu tun hat, dass wir, und da sehe ich ein echtes Problem, dass wir in Deutschland einen Föderalismus haben, der Aufgaben doppelt und manchmal gar nicht vorsieht. Und deswegen sozusagen so eine Verantwortungszurechnung für eine politische Handlung tatsächlich objektiv schwer ist. Wer macht das eigentlich? Wer digitalisiert eigentlich Deutschland gerade, Klammer auf, nicht, Klammer zu? Ich beschäftige mich mit solchen Dingen beruflich und ich muss ganz ehrlich sagen, hoffentlich hören jetzt nicht zu viele in Lüneburg zu, ich weiß das nicht. Ja, ich weiß das einfach nicht und ich bin einfach aus Selbstachtung geneigt, das nicht allein mir selber als Problem zuzurechnen, sondern zu sagen, es könnte möglicherweise wahnsinnig komplex sein. Und die Komplexität, die scheint mir im Sinne aller tatsächlich auch reduzierbar. Bei den Schulden ist es ja so eine Sache. Ne? Das kann man aber immer fordern und viele wollen das nicht.
Okay, jetzt muss ich mal einhaken.
Da sehe ich ein echtes Problem.
Eine technische Komplexität kann es ja nicht sein, weil viele Länder, die nicht so stark sind wie wir, die sind schon sehr viel weiter in der Digitalisierung, aber eine bürokratische, ganz regulatorische Komplexität. Ja, da kommt immer gleich der Datenschutz mit rein und schon funktioniert irgendetwas nicht.
Na, es hat aber auch damit zu tun, dass in Deutschland in den letzten 20 Jahren etwa eben das politische Scheitern im Grunde nicht bestraft wurde. Ja, weil immer diejenigen, die dann gescheitert, und so wird es ja jetzt auch sein, diejenigen, die gescheitert sind in der Regierung, dann beim nächsten Mal eben doch zumindest einen Teil davon weitermachen durften. Mhm. Ja, und ich sehe immer wenn wir doch bei der Digitalisierung sind, ja, das war in der letzten Regierung von Merkel, war das Dorothee Bär. Mhm. Dorothee Bär hat da, soweit ich das verfolgt habe, nichts gemacht. Ja. Sie hat viel getwittert und so, aber es ist nicht viel passiert in Sachen Digitalisierung. Und trotzdem sitzt Frau Beer immer noch in der ersten Reihe da im Bundestag und offenbar nimmt ihr das niemand krumm, dass sie in diesem Amt ziemlich gescheitert ist.
Also vielleicht müssen wir den Föderalismus doch ernst nehmen. Ich glaube, dass es ein entscheidender Standortvorteil sein wird, wenn man es schafft, seine Landesverwaltung zu digitalisieren.
Ja.
Wir haben sowieso eine Ansiedlungsschwäche, eine Investitionsschwäche, weil aus der Frage der Energieversorgung und der Bezahlbarkeit der Energie heraus Standortentscheidungen resultieren, die nicht auf Deutschland fallen. Und wir müssen irgendwie was anderes anbieten, dass es eben sich dann doch lohnt, sich in Deutschland anzusiedeln und zu investieren. Das ist aus meiner Sicht die Frage der digitalisierten Verwaltung. Wir sind in Sachsen ungefähr 4 Millionen Leute, doppelt so viele, wie sie in Estland haben. Also ist das vom Leuten her ist das schaffbar. Das Zweite ist, man kann da eine Taskforce in der Staatskanzlei bilden und loslegen. Es ist das Problem, dass verschiedene Systeme, weil alle irgendwie ein bisschen losgelegt haben im Land, kompatibel gemacht werden müssen. Das ist das Problem. Sie brauchen eine Taskforce, die das einfach durchstellt. So wird es jetzt gemacht und so machen wir es alle. Und da fehlt die politische Power, das durchzusetzen. Das ist meine Wahrnehmung. Wir haben in Sachsen ein Privileg. Das Privileg besteht darin, dass die ganzen Aufbauhelfer, die in den 90er Jahren gekommen sind, jetzt in die Jahre gekommen sind und in den Altersruhestand gehen. Wir können also sehr viel Personal in kurzer Zeit, die in den Ruhestand gehen, streichen. Und dann ist der Zwang zu digitalisieren größer. Denn erst wenn sie weniger Beamte haben, als es potenziell ausdenkbare Aufgaben gibt, kommt man dazu, dass die Verwaltung effizienter wird.
Bei der heutigen Debatte, die, ich muss sagen, schon einigermaßen spannend war, weil sie ja auch den Wahlkampf gewissermaßen eingeläutet hat und man in sehr großer Klarheit verschiedenste Positionen sehen konnte, wurde natürlich nicht über die Digitalisierung direkt geredet, aber sehr viel über die Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes. Und dazu gehört ja eben auch die Digitalisierung. Das nur kurz nachgetragen. Vertrauensfrage nach Ampel aus. Wohin steuert Deutschland? Unser Thema hier im Forum in SWR Kultur mit Professor Michael Kuss, Politikwissenschaftler von der Universität Lüneburg, von der Dresdner Politikberaterin Antje Hermenau und mit Ferdinand Knaus, Redakteur bei dem politischen Blatt Cicero. Ja, schauen wir doch mal so ein bisschen auf das, was sich sonst noch so getan hat bei einem Wahlkampf, der im Bundestag begonnen hat. Es gibt 84 Millionen Deutsche, 65 Millionen davon sind wahlberechtigt. Wir sind in dieser Runde nur zu viert, wir können also nur einen Teil der Debatte abbilden. Aber die anderen Stimmen wird man ja dann hoffentlich alle hören im Februar, wenn dann tatsächlich gewählt wird. Im Wahlkampf, da wird ausgeteilt, da wird eingesteckt, da wird aber auch ein bisschen geflirtet. Und ich hatte so den Eindruck, und ich frage Sie, ob Sie das auch so gesehen haben, dass Robert Habeck schon so ein bisschen angefangen hat, mit der CDU zu flirten.
Ach echt? Nee. Wenn ich da jetzt vorpreschen darf. Ich habe das tatsächlich nicht bemerkt, aber Herr Knaus möglicherweise.
Er sagte, liebe Union, liebe Union.
Ja, ich sage doch aber auch, liebe Frau Bundestagspräsidentin. Und zumindest als Alice Weidel.
Ja, aber er sagt
auch immer eine ganz eigene Meinung von Bärbel Bas.
Aber er guckte auch ein bisschen verliebt.
Ich fand, er hat die Union wirklich hart rangenommen. Sachlich meinetwegen, aber sozusagen inhaltlich hat er am meisten den Punkt gemacht, dass das Unionsprogramm unsolide sei, das wirtschaftliche zum Beispiel, habe ich in Erinnerung. Also da wurde schon mit gleicher Münze sozusagen diese ganze Kammern mit den Grünen koalieren Debatte mit gleicher Münze zurückgezahlt, nach meiner Wahrnehmung.
Also ich habe vor allem die Rede von Merz als zwar in Worten, also polemisch hart, da kamen dann so Sätze wie, das war allerdings an Scholz gerichtet, sie hinterlassen das Land in einer der größten Wirtschaftskrisen, sie blamabel, Fremdschämen und so weiter, aber es war eben keine harte Analyse drin, ja, was in den letzten 3 Jahren in der Bundesregierung falsch gelaufen ist. Zumindest habe ich das nicht mitgekriegt. Und vor allem keine Kritik an diesen erwähnten Größenwahnsinnigen. Naja, Größenwahnsinn ist übertrieben. Aber an diesen Versprechen des Kanzlers, der behauptet, man könne regieren, ohne Ausgaben gegeneinander aufzurechnen. Das hat er alles nicht gesagt. Und er hat auch Habeck nicht wirklich in der Sache angegriffen, also was die Transformationspolitik betrifft. Also ich sehe das schon so, dass sich Merz das offen hält und hat er ja auch in der Talkshow neulich gesagt, dass möglicherweise sogar Habeck unter ihm Wirtschaftsminister bleiben könnte. Also er hält sich das, glaube ich, schon offen. Zumindest so aus taktischen Gründen. Ja.
Ich glaube das nicht.
Bitte machen Sie. Darf ich einen Satz noch fragen, Frau Hammer? Dankeschön. Ne? Man könnte vielleicht wirklich sagen, dass es komplementär war. Ja, dass sozusagen Habeck persönlich sehr freundlich war, in der Sache sehr hart und Merz eben andersrum, wie Sie gerade beschrieben haben, Herr Knaus. Und dass das dann möglicherweise auch so ein bisschen, das verbringt dann wieder Sie, Herr Ihnen, mit rein, ja, dass so ein bisschen Betteln um Anerkennung war, nach dem Motto, wir kennen uns doch auch aus. Ja, ich zeige es dir hier. Dass auf der Ebene kann ich so ein bisschen werben, um die CDU wahrnehmen. Aber wie gesagt, in diesem Persönlichen habe ich das nicht so gesehen.
Also den Eindruck hatte ich im Prinzip auch, die Grünen versuchen einfach noch im Bild zu bleiben. Offensichtlich ist die Große Koalition mehr oder weniger abgesprochen. Das würde ja auch erklären, warum es so viele Absprachen zu Anträgen, die nicht gemacht werden, gab und so weiter. Die Grünen sind, glaube ich, nicht wirklich ernsthaft geplant. Das ist nur eine Frage, wenn es für Schwarz-Rot nicht reicht. Und aus diesem Grunde versuchen die Grünen immer sozusagen nach oben in die Kamera zu hüpfen, damit man sie auch noch sieht und machen sich wichtig mit einem Kanzlerkandidaten und dies und dies und jenes. Meiner Beobachtung nach, zumindest hier in der hiesigen Bevölkerung, sind die Grünen vollkommen durch.
Im Osten haben die sowieso keine Chance.
Naja, also die haben in mehreren Landtagen, jetzt sind sie raus. Sie haben in Sachsen irgendwie 5,1% gemacht im September. Das hatten wir vor 20 Jahren. Als wir reingekommen sind wieder. Also da ist nichts passiert.
Der Habeck hat so eine Frage formuliert. Er hat ja auch dieses immer etwas Grüblerische, was sozusagen sein Kennzeichen ist. Das hat auch der Merz übrigens schön kritisiert, wie der Habeck so rumgrübelt und sich dadurch intellektuell macht. Aber die Frage war nicht doof. Wie gewinnt denn Politik Vertrauen zurück? Wie soll das gelingen, nachdem man 3 Jahre lang als Ampel dieses Vertrauen doch auch weitgehend aufgezehrt hat?
Der einzige Weg führt über das Portemonnaie der Leute. Die erleben sozusagen durch die Inflation und die Teuerung, die ja in den letzten Jahren wirklich zu enormen Preissteigerungen, die auch so bleiben, geführt hat, vor allen Dingen im Bereich Lebensmittel und Energie, also täglich im Verbrauch. Die Leute leiden enorm darunter. Am 20. ist das Portemonnaie gecrasht und dann musst du sehen, wie du bis zum 30. durchkommst. Und das ist wirklich eine akute Erschwerung ihres Lebens. Das nehmen sie auch persönlich, das ist es ja auch. Und deswegen glaube ich, dass keiner eine Chance hat, wirklich Vertrauen zu genießen, der es nicht schafft, an der Frage der Lebenshaltungskosten eine Verbesserung herzustellen.
Ja, wahrscheinlich spricht aber Habeck gar nicht so sehr diese Leute an, Frau Hamenau, die Sie gerade meinen.
Richtig.
Sein Klientel hat auch am 30. Noch genug über, um dann irgendwie nochmal in den Bioladen zu gehen.
Ja. Na, die streichen aber den zweiten Urlaub. Da geht es auch schon langsam ins Eingemachte, ja, aus deren Sicht.
Ja, vielleicht, ja. Also ja. Habecks Wahlkampfstrategie ist ja auch eine sehr personalisierte, wie ich das so wahrnehme. Eben diese Küchennummer und sowas, ja. Wie er sich da in seinen Tweets auf X darstellt. Er versucht, sich als den vertrauenswürdigen Kanzler oder jedenfalls Politiker darzustellen. Und ich erkenne da gar nicht so viel inhaltliche Botschaften bis
ja,
jetzt.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja, nächster Punkt auf meinem Zettel wäre dann die FDP, die sich ja nun wirklich redlich bemüht, wieder ins Spiel zu kommen. Die wurde heute ordentlich abgewatscht und zwar so richtig brutal. Und trotzdem steht der Lindner da wie ein Stehaufmännchen und kämpft und versucht, seiner Truppe Hoffnung einzuflößen. Wie schätzen Sie denn diese FDP ein? So ganz offen gefragt, hat die noch eine Chance? Schafft sie es vielleicht über die 5%-Hürde, vielleicht sogar in eine Regierung hinein? Für manche ist ja die CDU-FDP-Regierung immer noch so der Wunschtraum schlechthin. Oder sehen wir gerade ihrem Sterbestündchen zu?
Also ich wage da keine Prognose, aber ich würde gerne nochmal sagen, dass ich den Auftritt von Scholz, die ersten Sätze, wirklich ähnlich wie seine Teleprompter-Rede dann nach dem Rauswurf von Lindner, wirklich, naja, also das war wirklich unterirdisch. Das macht man nicht. Er unterstellt, ohne den Namen Lindner zu nennen, aber er meinte natürlich ihm sittliche Unreife.
Ja, also, er sagte, ich habe das Zitat hier, Politik ist kein Spiel, um in die Regierung einzutreten, braucht es die notwendige sittliche Reife.
Ja, und das ist wirklich, finde ich, das ist eine Frechheit, das ist politische Stellungnahme.
Wir wollten ja jetzt eigentlich über die FDP reden und da würde ich jetzt zum einen schon sagen, mir kommt das so ein bisschen vor, ich habe übrigens auch keine Glaskugel und kann nicht sagen, wie sie abschneiden wird, aber ich sehe zum Beispiel, dass in Baden-Württemberg die CDU jedwede Zweitstimmenkampagne, die es ja auch unter dem neuen Wahlrecht noch geben könnte, ausschließt. Ja, also da würde ich sagen, das sind harte Indikatoren dafür, dass dieses so ein bisschen in anderen Gewässern rumfischen, was zum Geschäftsmodell und Überlebensmodell der FDP immer dazugehören musste, weil der Kern, die Kernwählerschaft ungefähr 3% maximal betragen. Ja, man muss also immer so irgendwo über den Durst trinken. Bei der Union standen die Zeichen schon mal besser. Sogar im Südwesten, wo man ja eigentlich ideologisch sehr nah beieinander ist, scheint das nicht der Fall zu sein. Und jetzt diese Verengung, ich würde jetzt wirklich sagen, unabhängig davon, wie man das findet, auf diesen wirtschaftlichen Austeritätskurs und die Person von Christian Lindner ist auch sehr gewagt. Ja. Das, glaube ich, wird nur funktionieren, wenn jetzt noch irgendwelche, ja, sag ich mal, externen Effekte, irgendeine Krise, irgendeine Unbedachtheit des Gegners, ja, wenn Armin Laschet da nicht mit Söder Stress gehabt hätte und lächelnd in einem falschen Foto gestanden hätte, wäre der jetzt Kanzler, ja. Also auf sowas Ähnliches muss die FDP, glaube ich, hoffen. Aber sie hat sich ein bisschen ihr zweites Standbein, das sie eh immer nie so richtig hatte, also höchstens zum Stehen, aber nicht zum Schießen, sich dessen selbst beraubt. Und das sehe ich aus der Binnenperspektive der FDP als ein echtes Problem an. Und man da jetzt immer noch sozusagen auf diese Wir-sind-Opfer-Karte setzen kann bis in den Februar hinein, da habe ich auch Zweifel.
Sie hat halt ihre Glaubwürdigkeit dadurch verloren, dass eben letztlich, dass sie überhaupt in diese Regierung eingetreten ist damals.
Kann man
während sie 4 Jahre davor, ja, Lindner selbst sagte, besser nicht regieren als schlecht regieren, dann hat das halt wahrscheinlich einfach, weil er gern Minister werden wollte, genau umgekehrt gemacht. Und er hat gerade, was eigentlich seine wichtigste Aufgabe oder die wichtigste Aufgabe der FDP gewesen wäre, diese ganzen Projekte der Grünen und der SPD, diese freiheitsfeindlichen Projekte, diese Bevormundungsprojekte, hat die FDP nicht entschieden genug bekämpft. Und deswegen hat sie da die Glaubwürdigkeit verloren, glaube ich, bei sehr vielen.
Das ist richtig, aber sie ist im Moment ein bisschen rebellischer als der Herr Merz, was den Herrn Scholz und den Herrn Habeck antrifft.
Weil sie jetzt ja nichts mehr zu verlieren hat. Jetzt
nee, richtig.
Die stehen im Rücken zur Wand. Ja.
Aber sie sind jetzt emotional sozusagen auf der Wellenlänge der Bürger.
Ja. Jetzt, wo sie nicht mehr regieren. Ja.
Genau, aber das kann denen im Notfall ein bisschen helfen. Und wenn Leute überlegen an der Wahlurne, falls sie taktisch überlegen und es wird knapp für Schwarz-Rot, das kann ja sein, dann wäre es wohl zu überlegen, ob man die FDP dazu tut oder ob man die Grünen dazu tut. Und dann entscheiden die Leute, was ihnen das geringere Übel zu sein scheint. Und da könnte ich mir denken, dass sie dann die FDP ist das geringere Übel.
Aber wie man jetzt mit 4 bis 5 und manchmal sogar 6% in Umfragen auf der Wellenlänge der Bürger ist, Frau Herrmann, das schließt sich mir jetzt aber auch nicht
auf Anhieb. Also ich finde, die hätten ja schon bei 2 oder 3% sein müssen nach der Nummer, die abgezogen haben insgesamt. Und die SPD wird auch. Die SPD wird noch nachlegen, die wird das mit dem D-Day nochmal so richtig hochziehen. Also eigentlich müssten die bei 2 oder 3% sein. Dass sie in Umfragen sich um die 5% halten, versuche ich jetzt gerade nachzuvollziehen, weil es mich überrascht. Und ich glaube, das könnte damit zu tun haben, was ich gerade gesagt habe. Es gibt so eine Art Grundstimmung, ja genau, das ist also alles ganz schlimm gewesen und die haben recht, die FDPler. Aber das wird jetzt nicht massenweise Zuspruch erwägen, sondern das ist dann so ein kleines Quäntchen hier, ein kleines Quäntchen da.
Versuchen wir es doch auf den letzten Minuten nochmal mit einer kurzen Analyse der AfD. Ein starker Mitspieler und wegen der Brandmauer, aber nicht wirklich auf dem Spielfeld. Alice Weidel hat in ihrer Rede vor allem einen Punkt hochgezogen, bei dem sie auf absolute Zustimmung, glaube ich, auch bei Olaf Scholz treffen könnte. Es geht um die Taurus-Raketen, die Mittelstreckenraketen. Scholz weigert sich ja, die der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Die AfD argumentiert, dass dies für Deutschland eine Art Kriegseintritt sei. Und das Thema ist hochemotional und auch offensichtlich in weiten Kreisen der Bevölkerung sieht man es so, wir sollten uns lieber raushalten und bloß nicht diese Taurus Dinger liefern. Inwiefern schätzen Sie ein, wird das den Wahlkampf beeinflussen? Friedenskanzler Scholz, als der sich inszeniert, und der etwas bellizistische Kriegskanzler, sage ich mal, Merz? Schwer zu sagen.
Es ist doch eher so ein Mittelkurs, also Scholz jetzt in seiner eigenen strategischen Vorstellung, den er da fährt. Ne? Ja, dieses Friedensding, das ist ja am Ende im Zweifelsfall mit Sarah Wagenknecht oder eben auch der AfD verknüpft. Das Bellizistische, da stimme ich Ihnen zu, das soll sozusagen Merz verkörpern und dann versucht Scholz sich da in die Mitte, die ja in Deutschland grundsätzlich immer vorgezogen wird, ob sie jetzt mit Olaf Scholz vorgezogen wird, ist eine andere Geschichte, naja, aber da versucht er sich aufzustellen. Ich verstehe das sozusagen strategisch, ich verstehe das auch inhaltlich, aber ich glaube, es wird, also Stand jetzt kann ich es trotzdem nicht so einzahlen sehen auf das ansonsten eben eher ziemlich abgeräumte SPD-Konto.
Also ich habe den Eindruck, dass seine Ukraine-Politik nur der Polemisierung und der Personalisierung des Wahlkampfes gilt. Hier der besonnene Scholz, der immer so besonnen staatsmännisch ist, und Merz, der keine Ahnung vom Regieren hat und schreckliche Risiken eingeht.
Ja. Naja, man muss ja mal sehen, es gab ja eine vorfeldexperimentelle Stationierung von Frau Wagenknecht sozusagen in der Politik. Man hat ja mal im Osten, wo das Friedensbedürfnis stärker artikuliert worden ist, in der Bevölkerung mal den Testballon gemacht, ob man denn mit dem Thema Frieden durchkommt. Die hatten ja nur zwei Themen. Migration muss erstmal in die Integration münden, bevor weitere Migration kommt. Und dann war die Frage mit Krieg und Frieden. Das waren zwei Themen, mehr hatten die ja nicht im Wahlkampf. Und da hat man getestet, wie ihn das trägt, und hat ja gesehen, dass das Bündnis Wagenknecht hat ja im September da gute Zahlen eingefahren, aus dem Stand heraus sozusagen. Und deswegen glaube ich, dass der Herr Scholz sich da eine Schnitte abschneiden möchte. Ob das trägt, wird man sehen. Denn auf der anderen Seite war er auch wieder bei Selenskyj und hat wieder versprochen. Ich glaube, am Ende geht es ja darum, ob man wirtschaftlich, wie ich am Anfang schon sagte, denkt, dass man Deutschland wieder zu neuem Aufschwung verhilft, indem man die Ukraine aufbaut. Ich sehe da noch viele Fragezeichen und würde das mit Vorsicht behandeln. Aber unabhängig davon könnte das Friedensthema im Osten jedenfalls durchaus eine wichtige Rolle spielen. Das ist so. Also die Grünen und Herr Merz kommen vielen Ostdeutschen westlicher vor als der schlumpfige Herr Scholz. Das ist so. Ja, aber das ist ja nicht so relevant, denn alle Parteien haben ja verstanden, dass die Wahlen im Westen gewonnen werden und nicht im Osten. Wir machen ja nur 20%, nur ein Fünftel der Wähler aus. Und deswegen wird es darum gehen, wer im Westen der Meinung ist, dass der richtige Mann vorne steht oder die richtige
Frau. Ich denke, man kann die Wahl im Osten verlieren, ne? Nicht gewinnen, aber man kann sie
ja
da verlieren.
Ja, vielleicht. Also ich stehe davon aus, dass die AfD im Osten sehr gut abschneiden wird, und die ganzen Regierungsbildungen in Brandenburg und Thüringen waren alle zum Wegschauen und zum peinlich Erröten und nein, das sind wir nicht, die gehören nicht zu uns. Und davon wird die AfD profitieren, da bin ich mir ziemlich sicher. In Sachsen ist das noch im experimentellen Stadium. Wir haben ja die Situation, dass am Mittwoch hier der Ministerpräsident gewählt wird und wir haben eine interessante neue Konstellation aufgemacht nach Schweizer Modell. Mal sehen, was sich da bewegt und tut. Vielleicht wird auch wieder alles vertagt, weil man nicht weiß, was man machen soll. Also die Ratlosigkeit der Politiker mit dem Wunsch, die Macht zu behalten, ohne zu wissen, wofür und zu welchem Zweck, die ist mit Händen zu greifen.
Ja, und vor allem haben sie keine Lösung anzubieten für das Migrationsthema, was eigentlich den meisten Leuten am meisten auf den Nägeln brennt. Da meint ja Scholz, meint die ganze SPD, das können sie einfach verschweigen. Ich meine, das trägt überhaupt nicht zur Vertrauensbildung in den Politikbetrieb bei.
So, bei der Betrachtung der Debatte heute im Deutschen Bundestag fiel schon auf, dass der Ton relativ aggressiv war. Also nicht nur von Scholz, der ja gleich hart gegen die FDP gebolzt hat, sondern auch von Merz, der auch persönliche Angriffe gefahren hat. Und auch Habeck, der zuerst so ganz freundlich rüberkam.
Mützenich
auch. Aber Habeck jetzt als Kanzlerkandidat, der hat sich dann auch schnell in Rage geredet. Grandios war übrigens Lindner, wenn ich das mal sagen darf, weil er hat mehr oder weniger freigesprochen von einem Zettel mit lauter kleinen Notizen, den er sich während der Reden der anderen angefertigt hat. Das ist auch eine politische Kunst, die man im Deutschen Bundestag selten sieht. Wäre schön, wenn man sie häufiger beobachten könnte. Nicht notwendigerweise immer von der FDP. Okay. Also, erwarten Sie einen ruppigen, einen harten Wahlkampf, Frau Hermannow?
Ja, und das hat damit zu tun, das merken Sie an der Schrillheit der Meinungsäußerungen, dass die Ratlosigkeit bei den Akteuren einfach sehr groß ist. Die wissen nicht mehr, was sie wie machen sollen, um das Ganze noch bewältigen zu können. Das ist das große Problem. Sie versuchen immer noch mal für ein oder zwei Jahre zu verschieben, was alles getan werden muss. Unser Staatsaufbau, unser Verwaltungsaufbau, der ist noch 80er Jahre letztes Jahrhundert. Das haut überhaupt nicht mehr hin. Das ist starr, das ist überdimensioniert, das ist verästelt, das ist alles andere als Lean Management. Und deswegen geht das in die Hose. Und keiner weiß, wie er von der Palme runter soll, wie auf die er hochgeklettert ist. Die Grünen haben wahnsinnig viel Geld verplempert in den ganzen Ökosachen.
Jetzt Herr Knaus, ganz kurz, weil die Zeit läuft.
Und weil, sie nicht wissen, was sie eigentlich tun sollen, ersetzen sie das dann mit wütender Polemik und Personalisierung.
Genau.
Persönliche Attacken statt sachpolitische Debatte.
Und Ihre Einschätzung, Herr Kuss?
Ich bewege mich gerade so ein bisschen an die Unregierbarkeitsdebatte der späten 70er erinnert. Da wurde schon sehr wortreich erklärt, warum alles vorbei ist.
Dazu machen wir dann ein historisches Forum irgendwann mal.
Aber da haben sich Leute wirklich mit fast denselben Argumenten, die jetzt von Ihnen beiden kommen, so exponiert zu sagen, wenn wir jetzt nicht den absoluten Schnitt machen, dann ist alles vorbei. Ich glaube, man kommt gerade in Deutschland nur mit den kleinen Schritten weiter. Einsatz, Großbritannien, gucken Sie es an, die sägen 5 Premierminister ab, ist irgendwas besser. Ich habe Zweifel, es gibt objektive Probleme, aber ich glaube, das darf man ja nicht mehr sagen, aber ich erlaube es mir einfach, wir schaffen das.
Okay. Wir schaffen das. Vertrauensfrage nach Ampel aus. Wohin steuert Deutschland? War unser Thema im heutigen Forum in SWR Kultur mit Professor Michael Kuss, Politikwissenschaftler, Ferdinand Knaus, Politikredakteur bei Cicero und Antje Hamenau, Politikberaterin in Dresden. Mein Name ist Thomas Ihm.